Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, am Mikrofon begrüßt Sie Marika Antaschowa.
Nachrichten.
Staatspräsident besuchte Lettland. Krankenhaus in Martin bei Regierungssitzung erörtert. Gesundheitsminister betont Wettbewerbsfähigkeit der Pharmaindustrie. Der slowakische Präsident Peter Pellegrini besucht am heutigen Mittwoch Lettland. Er trifft slowakische Soldaten, die im Rahmen einer NATO-Militärmission auf dem Militärstützpunkt in Adaži stationiert sind. Die dort eingesetzten Artilleristen werden ab dem neuen Jahr durch Militärchemiker ersetzt. Wie die Präsidentschaftskanzlei weiter mitteilte, wird Pellegrini auch mit seinem lettischen Amtskollegen Edgars Rinkevič sprechen. Die Staatschefs sollen die slowakisch-lettischen Beziehungen erörtern. Bei der strategischen Investition für das Krankenhausprojekt in Martin wird man eine Änderung vornehmen. Sie betrifft das Gebiet, auf dem das Investitionsprojekt umgesetzt werden soll. Die Änderung hängt mit der Verkehrsinfrastruktur zusammen. Sie wird das Ziel des Investitionsprojekts nicht beeinflussen und wurde vom Kabinett am heutigen Mittwoch gebilligt. Die Regierung entschied auch, dass der bilaterale Darlehensvertrag zwischen der Slowakei und dem Internationalen Währungsfonds um maximal 3 Jahre, also bis Ende 2027, verlängert wird. Die Tagung des EU-Rates für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz am Dienstag in Brüssel hatte zum Ziel, die Europäische Gesundheitsunion zu stärken. Wie der slowakische Gesundheitsminister Kamil Šaško mitteilte, standen mehrere wichtige Themen auf der Tagesordnung, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Organtransplantationen, die Krebsbekämpfung, die Wettbewerbsfähigkeit der Pharmaindustrie sowie die Digitalisierung des Gesundheitssektors. Das slowakische U21-Nationalteam wird bei der Europameisterschaft im nächsten Jahr in der Gruppe A auf Spanien, Italien und Rumänien treffen. Dies ergab die Auslosung am Dienstag in Bratislava. Der Trainer der U21-Nationalmannschaft Jaroslav Kentoš erklärte: "Einerseits ist es sehr gut für die Fans und ich glaube, dass wir die Stadien ausverkaufen. Andererseits sind es große Herausforderungen für uns. Wollen wir weiterkommen, müssen wir mindestens einen der stärksten Gegner schlagen. Wir werden uns verantwortungsvoll vorbereiten und hoffentlich erfolgreich sein." Im Eröffnungsspiel am 11. Juni fordert die Slowakei Spanien heraus. Die Nachrichten entstammen Meldungen der Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Das Defizit der öffentlichen Finanzen soll im nächsten Jahr auf 4,7% des Bruttoinlandsprodukts sinken, gegenüber den erwarteten 5,8% in diesem Jahr. Das Kassendefizit des Staatshaushalts wird voraussichtlich 6,4 Milliarden Euro erreichen. Dies ergeht aus dem Haushaltsgesetz für das nächste Jahr, das am Dienstag vom Nationalrat verabschiedet wurde. Dafür stimmten alle 79 Regierungsabgeordneten, die übrigen 58 der 137 anwesenden Parlamentarier waren dagegen. Die Gesamteinnahmen des Staates im nächsten Jahr werden mit rund 28 Milliarden Euro und die Gesamtausgaben mit 34 Milliarden Euro geplant. Die Einnahmen des öffentlichen Haushalts werden im nächsten Jahr voraussichtlich knapp 60 Milliarden Euro oder 42,8% des Bruttoinlandsprodukts erreichen. Öffentliche Gesamtausgaben werden mit rund 67 Milliarden Euro oder 47,5% des Bruttoinlandsprodukts veranschlagt. Wie Finanzminister Ladislav Kamenický sagte, sei er sehr froh, dass die Slowakei für das nächste Jahr einen Haushalt habe, den auch die EU-Kommission als einen der 8 besten in allen EU-Ländern bewertet habe. Den Staatshaushalt würdigte auch Ministerpräsident Robert Fico.
Herr Minister,
vielen Dank für die Vorlage. Vorlage eines Entwurfs, den die Europäische Kommission als realistisch beurteilt hat und der zur Konsolidierung der öffentlichen Finanzen beitragen wird. Ich danke den Herren Vorsitzenden der Koalitionsparteien für ihre Unterstützung. Sie haben gesehen, dass 79 Abgeordnete den Haushalt für 2025 unterstützt haben. Das bedeutet, dass der Nationalrat funktionsfähig ist. Wir funktionieren und weitermachen. Laut der Oppositionspartei Progressive Slovensko habe die Regierungskoalition einen Haushalt der Teuerung, des Chaos und der Vergangenheit verabschiedet. Der Abgeordnete der Oppositionspartei SAS, Marian Viskupič, sagte: Meiner Meinung nach ist es einer der schlechtesten Haushaltspläne in der Geschichte der Slowakei. Er bringt genau das, was die Slowakei nicht braucht: Steuer- und Abgabenerhöhungen, neue Steuern. Und genau das, was die Slowakei brauchen würde, nämlich Bürokratieabbau, Ausgabenkürzungen, das gibt es dort nicht. Im Gegenteil, die Haushaltsausgaben steigen noch deutlich an. Der Haushalt für das nächste Jahr könnte das angestrebte Defizit von 4,7% des Bruttoinlandsprodukts erreichen. Er kann sich aber nicht mehr auf eine Reserve stützen, die angesichts anderer Maßnahmen als nahezu erschöpft angesehen werden kann. Darauf verwies der Rat für Haushaltsverantwortung. Der Hauptgrund dafür seien insbesondere die sich fortsetzende Subventionierung der Energiepreise. Zur Erschöpfung der Reserve trugen laut dem Rat auch die Gesetzesänderungen bei, vor allem die im Vergleich zum ursprünglichen Konsolidierungspaket geringeren Einsparungen im Gesundheitsbereich. So könnte das Haushaltsdefizit bereits bei geringen Abweichungen von den Plänen überschritten werden.
Radio Slowakei International.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, derzeit führen wir eine Online-Umfrage durch, um von Ihnen mehr darüber zu erfahren, wie Sie uns technisch empfangen und inhaltlich wahrnehmen. Die Umfrageergebnisse werden in anonymisierter Form ausgewertet. Wir sammeln keine persönlichen Daten. Die Beantwortung der Fragen dauert circa 5 Minuten. Über Ihre Mithilfe würden wir uns freuen, denn wir wollen auch weiterhin für Sie die Slowakei in aller Welt bekannt machen. Bitte besuchen Sie hierfür unsere Webseite unter https://deri.rtvs.sk/projekte/umfrage. Vielen Dank.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zum Magazin von Radio Slowakei International. Am Mischpult begrüßt Sie Abdul Ghani Arud und am Mikrofon ist Juraj Pavlovic. In der heutigen Sendung widmen wir uns Holzhochhäusern und untersuchen, warum es solche in der Slowakei noch nicht gibt. Darüber hinaus stellen wir Ihnen ein interessantes wissenschaftliches Projekt vor, bei dem untersucht wird, wie genau die Satelliten in der Erdatmosphäre zerfallen, wenn sie zur Erde zurückkehren. Wir wünschen Ihnen angenehmes Zuhören. Weltweit werden immer mehr Hochhäuser aus Holz gebaut, besonders in jenen Ländern, wo nachhaltiges Bauen im Fokus steht. Holz als Baumaterial bietet eine warme und natürliche Optik und ermöglicht oft schnellere Bauzeiten. Es ist leichter als beispielsweise Stahl, kann dennoch eine gleiche Tragfähigkeit bieten. Zudem erreicht es eine hohe Wärmedämmung. Holz ist vor allem aber ein CO2-neutraler Baustoff, da Bäume während ihres Wachstums CO2 binden. Das aktuell höchste Holzgebäude der Welt ist der 2019 fertiggestellte Mjøsaturm, Mjøstørnet, im norwegischen Brumunddal. Mit seinen 85 Metern Höhe und 18 Stockwerken handelt es sich um kein Leichtgewicht. Um die Nummer 2 in Weltrangliste der Holzhochhäuser zu sehen, muss man von der slowakischen Hauptstadt aus gar nicht lange reisen. Schon in Wien befindet sich das 2020 errichtete Hoho, das als hybrides Holzgebäude bekannt ist. Nicht nur in Norwegen oder Österreich, sondern auch in mehreren anderen Ländern wurden die Bauvorschriften gelockert oder angepasst, um den Bau von Holzbauten zu fördern. Doch in der Slowakei zeigen sich die Behörden in dieser Hinsicht eher zurückhaltend, sagt Josef Štefko von der Holztechnischen Fakultät an der Technischen Universität in Zvolen.
In erster Linie betrifft es die aktuell geltenden brandschutzbezogenen Gesetze, die den Bau mehrstöckiger Gebäude nicht erlauben. Ein Gebäude aus Holz darf maximal 4+1 Stockwerk hoch sein. Der Ansatz der Behörden bei der Genehmigung solcher Bauten ist sehr konservativ. Das liegt auch an der mentalen Einstellung und den immer noch vorherrschenden Vorurteilen gegenüber Holzbauten.
Die Holzbauten haben sich in der Slowakei bereits gut bei der Errichtung von Einfamilienhäusern etabliert. Hochhäuser aus Holz bleiben jedoch weiterhin ein Tabu, obwohl durchaus Interesse an ihrem Bau bestünde, betont Pavel Kukura von der Bürgervereinigung Slowakischer Rat für grüne Gebäude.
Vor allem die großen Investoren zeigen viel Interesse am Bau der Holzbauten. Dies ist ein weltweiter Trend, der auch mit den gesetzlichen Vorgaben zur Erreichung der Klimaneutralität in Verbindung steht. Die Slowakei wird sich dieser Entwicklung nicht entziehen können und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch hier, bei uns, hohe Holzgebäude entstehen werden.
Das Holz ist für immer mehr Menschen ein bevorzugtes Baumaterial. Nicht nur aus designbezogenen Gründen, sondern auch aufgrund seiner guten akustischen Eigenschaften, seiner Fähigkeit, das Raumklima zu verbessern und nicht zuletzt wegen seines angenehmen Dufts. Josef Stefko zufolge sei es auch in modernen Bauwesen ein vollwertiges Material.
Aus statischer Sicht gibt es bei den Holzbauten keine anderen Grenzen als bei herkömmlich verwendeten Baumaterialien wie Stahl oder Stahlbeton. In Großbritannien beispielsweise unterliegen Holzbauten keinerlei Beschränkung hinsichtlich der Anzahl der Stockwerke. Weltweit gibt es Projekte, die den Bau von 40 oder sogar 50-stöckigen Gebäuden aus Holz planen.
Bei den hölzernen Einfamilienhäusern sind es am häufigsten die Fichte und Tanne, die als Baumaterial verwendet werden. Allerdings sind sie weniger witterungsbeständig, weshalb sie im Außenbereich ohne Schutzmaßnahmen wie Imprägnierung nur eingeschränkt einsetzbar sind.
Es gibt eine Vielzahl von Holzarten, die im Bauwesen verwendet werden können, und es hängt davon ab, ob sie im Innen- oder Außenbereich eingesetzt werden. Fichte und Tanne sind vor allem aus wirtschaftlicher Sicht besonders vorteilhaft, da ihr Holz leicht zu verarbeiten ist. Zudem weisen sie ein sehr gutes Verhältnis vom Gewicht zur Tragfähigkeit auf.
Auf den ersten Blick können verschiedene invasive Baumarten als geeignete Baumaterialien erscheinen, da sie sonst den heimischen Arten in der Natur schaden können und man sie auf diese Weise loswerden könnte. Ein Beispiel ist die Robinie, die ein sehr hartes Holz hat. Allerdings lässt sich dieses Holz nur schwer und kostspielig bearbeiten, weshalb es eher für Verkleidungen als für tragende Konstruktionen geeignet ist. Das Holz wird allgemein oft intuitiv als leicht brennbarer Baustoff wahrgenommen. Dennoch sind die Holzbauten nicht zwangsläufig brandgefährdeter als andere Bauarten, wenn sie sorgfältig geplant und mit modernen Brandschutzmaßnahmen ausgestattet sind. Zwar ist das Holz sehr wohl brennbar, doch es bildet eine schützende Verkohlungsschicht, die die Auswirkungen des Feuers auf die Stabilität des Gebäudes mildert, da sie den Sauerstoffzutritt reduziert und die Wärmeleitung ins Innere verlangsamt, erklärt der Brandschutzexperte für Holzgebäude Anton Oswald von der Technischen Universität in Zvolen.
Wenn Holz in einem Holzbau einmal brennt, behält es dennoch seine Stabilität. Und es behält diese Stabilität länger als herkömmliche Stahlbetonkonstruktionen. Das mag für manche überraschend klingen, doch der Stahl dehnt sich unter Hitze aus und der darin enthaltene Kohlenstoff verbrennt. Ein Stahlträger kollabiert schneller als ein Holzträger.
Wie Anton Oswald bemerkt, brennt jedes Holz anders, sei es die Tanne, Buche oder Birke. Das Robinienholz etwa brennt am langsamsten. Entscheidend ist jedoch, nicht an den falschen Stellen zu sparen, dann sind auch die Holzbauten sicher. Sie müssen auch nicht unbedingt teurer sein als die herkömmlichen Bauten. Während hochwertige Holzwerkstoffe und spezielle Brandschutzmaßnahmen die Kosten erhöhen können, gleichen Faktoren wie die schnellere Bauzeit, geringere Fundamentanforderungen und mögliche Finanzförderungen für nachhaltiges Bauen dies oft aus. Aufgrund der gegebenen Gesetzeslage mag es gegenwärtig schwierig sein, an die Fördergelder zu gelangen. Doch sonst sei auch die Slowakei bereit, Holzhochhäuser zu bauen, sagt Pavel Kukura vom Slowakischen Rat für grüne Gebäude.
Der Druck, die bestehenden Gesetze zu ändern, entsteht vor allem, weil die Investoren diesen Bautyp realisieren möchten. Sie haben die Kosten kalkuliert, um solche Projekte finanzieren zu können, und verfügen auch über das technische Know-how. Letztlich handelt es sich oft um Unternehmen, die auch im Ausland tätig sind und dort bereits mehrere Holzhochbauten errichtet haben. Ich bin überzeugt, dass solche Gebäude auch in der Slowakei gebaut werden können, sobald die Gesetzeslage dies erlaubt.
Was die Entwicklung des Holzbausektors betrifft, so folgt die Slowakei mit einem gewissen Abstand der Tschechischen Republik. Dort erlebt die gesamte Branche in den letzten Jahren einen großen Aufschwung und die Holzhäuser machen bereits einen wesentlichen Anteil der Neubauten aus. Auch in der Slowakei wächst das Interesse in diesem Bereich allmählich, was sich in einer steigenden Qualität von Design und verfügbaren Technologien widerspiegelt. Die Holzbauten werden auch infolge der steigenden Energiepreise immer attraktiver, da die Holzkonstruktionen zu den energieeffizientesten gehören. Darüber hinaus verfügt die Slowakei über ausreichend eigene Holzressourcen.
Wir sind in Bezug auf die Holzressourcen autark. Ohne die Notwendigkeit, die Holzernte zu steigern, können wir heimisches Holz für den Bau von Holzkonstruktionen nutzen. Die Slowakei hat tatsächlich alle Voraussetzungen, um den Holzbau weiter voranzutreiben.
Holz ist in der Slowakei ein strategischer und erneuerbarer Rohstoff, der laut Experten bei nachhaltiger Waldbewirtschaftung stets in ausreichender Menge für Bauzwecke zur Verfügung stellen sollte. Sie betonen, dass dessen Nutzung für den Bau von Holzhäusern deutlich sinnvoller sei, als es lediglich als Rohmaterial ins Ausland zu exportieren. In wenigen Minuten werfen wir einen Blick in die Erdatmosphäre. Doch davor singen Le Pajacu.
Wo vetre visi dašť, sutri v noci, tvoje meno volá. Výkrik ten bol. Žiadny pohyb, stromy holé, uprostred zimy, v januári príde balík, plný hanier, až z ďalekej Číny. Číny, z Číny. Deň nemá dosť hodín, je len letné hodňa tiež.
Seit die Menschheit Raumflüge unternimmt, sind bisher etwa 10.000 intakte Satelliten und Raketenkörper in die Erdatmosphäre wieder eingetreten. Dennoch fehlt uns immer noch ein klares Verständnis darüber, was während eines Wiedereintritts tatsächlich passiert. Um diese Prozesse besser zu verstehen, unterstützt die Europäische Weltraumagentur das Projekt ROSI, eine Abkürzung aus dem englischen Re-Entry Observation Setup and International Execution. Das Projekt zielt darauf ab, experimentelle luftgestützte Beobachtungsmissionen für die zerstörerischen Wiederantrittsereignisse von Satelliten zu entwickeln. Mit dabei sind Forscherinnen und Forscher von der Universität Stuttgart, dem Unternehmen Hyperschalltechnologie aus Göttingen, aber auch Astrophysiker von der Comenius-Universität in Bratislava. Das ganze Projekt wird vom slowakischen Unternehmen Astros Solution geleitet. Dem Koordinator des Projekts ROSI, Jiří Šilha, einem Astronomen an der Comenius-Universität zufolge, konnten sich slowakische Organisationen nur deshalb an dieser Forschung beteiligen, weil die Slowakei bereits assoziiertes Mitglied der Europäischen Weltraumorganisation ist. Da sich das Land dort zu etablieren versucht, werden Bereiche gesucht, in denen es zur Forschung beitragen und einen Mehrwert schaffen kann.
Gerade der Eintritt von Satelliten in die Atmosphäre und dessen Analyse, aber auch das Projektmanagement scheinen die Domäne unserer Raumfahrtindustrie zu sein. Das ist auch der Grund, warum die Comenius-Universität an diesem Projekt beteiligt war.
Die Satelliten können beim Eintritt in die Atmosphäre überall abstürzen, wenn es sich um einen unkontrollierten Fall handelt. Bei einem kontrollierten Wiedereintritt lenken Raumfahrtagenturen Satelliten jedoch in abgelegene Gebiete, wie Point Nemo im Südpazifik, um das Risiko für die Menschen zu minimieren. Point Nemo ist der am weitesten entfernte Punkt von jeglichem Festland auf der Erde und dementsprechend ist es schwierig, den Wiedereintritt von Satelliten von dort aus zu beobachten. Deshalb werden die Wissenschaftler im Rahmen des Projekts ROSI einen anderen Ansatz.
Ziel des Projekts ist es, einen Satelliten beim Eintritt in die Atmosphäre während seines Abbrennens und Zerfalls zu beobachten. Den gesamten Prozess zeichnen wir mit Instrumenten an Bord eines Flugzeugs auf, das dieses Ereignis aus einer Höhe von 12 Kilometern über der Erdoberfläche verfolgt.
Der erste Satellit, dessen Wiedereintritt in die Erdatmosphäre so detailliert und systematisch beobachtet wurde, war im September dieses Jahres der Satellit SALSA. Es handelt sich dabei um einen von 4 sogenannten Cluster-Satelliten, die in Zusammenarbeit Daten über das Magnetfeld der Erde sammelten. Bei SALSA handelte es sich um einen gezielten Wiedereintritt. Dieser erfordert, dass ein Satellit Monate bis Jahre im Voraus manövriert wird, um ihn auf eine begrenzte geografische Region auszurichten, in der er zu einer bestimmten Zeit in die Atmosphäre eintritt. Dabei muss das Raumfahrzeug während des Wiedereintritts selbst nicht gesteuert werden. Der Wiedereintritt von SALSA markiert das erste Mal, dass das Ende eines Satelliten mit einer exzentrischen Umlaufbahn auf diese Weise gezielt herbeigeführt wurde. Das Flugzeug des Projekts ROSI konnte erfolgreich seinen Wiedereintritt beobachten und sammelte dabei wertvolle Daten darüber, wie und wann ein Satellit auseinanderbricht. Diese Informationen sollen genutzt werden, um zukünftige Satellitenwiedereintritte sicherer und nachhaltiger zu gestalten, sagt Jiří Šilha.
Das Flugzeug musste von Australien aus starten, da sich das Ereignis selbst über dem Pazifik abspielte. Slowakische Wissenschaftler koordinierten das gesamte Projekt und die Comenius-Universität hatte sogar ein eigenes Messgerät an Bord.
An Bord des Flugzeugs waren jedoch mehrere andere Instrumente, geliefert von deutschen und australischen Forscherteams.
Im Wesentlichen haben wir 2 Arten von Geräten eingesetzt. Es handelte sich um optische Kameras verschiedener Typen. Einige waren Weitwinkelkameras und nahmen das gesamte Ereignis auf. Andere hatten eine sehr lange Brennweite und erfassten somit die Details. Mehrere Kameras waren mit optischen Filtern versehen, die die Helligkeit in einzelnen Wellenlängen aufzeichneten, je nach dem Element, von dem wir erwarteten, dass es brennen würde, wie etwa Natrium, Kalium oder Aluminium. Wir möchten herausfinden, welches Material zu welchem Zeitpunkt brennt, um nicht nur die räumliche Verteilung des Zerfallsereignisses zu erfassen, sondern auch jedes Fragment identifizieren zu können. Dadurch würden wir wissen, in welcher Höhe es brennt und anschließend zerfällt.
Das Team der Wissenschaftler beobachtete den Vorgang aus einem Flugzeug, das in einer Höhe von 12 Kilometern flog. Trotzdem befanden sie sich immer noch 700 bis 1200 Kilometer vom tatsächlichen Ort des Satellitenzerfalls entfernt. Der Satellit SALSA trat mit einer Geschwindigkeit von 11 Kilometern pro Sekunde in die Atmosphäre ein. Das entspricht etwa 40.000 Kilometern pro Stunde. Trotz seiner kleinen Größe verfügte er somit über eine enorme Energie. Beim Kontakt mit der Atmosphäre entsteht durch die hohe Reibung ein Luftkissen, das der Satellit vor sich schiebt. In diesem Luftkissen herrscht enormer Druck und dadurch auch eine extrem hohe Temperatur. Das führt dazu, dass die Luft ionisiert wird und zu leuchten beginnt. Der hohe Druck und die hohe Temperatur der umgebenden Luft zerreißen den Satelliten schließlich. Die meisten seiner Trümmer verdampfen, aber einige Fragmente können auch die Erdoberfläche erreichen. Die Aufgabe des Teams ROSI sei es laut Digi Shilhanun, die bereits verfügbaren Modelle eines solchen Zerfalls anzuwenden und sie mit direkten Beobachtungen zu vergleichen. Dadurch können die Forscher herausfinden, wie gut die Modelle mit der Realität übereinstimmen und sie entsprechend anpassen, damit sie bei zukünftigen Beobachtungen verwendet werden können. Auf diese Weise sollten diese Modelle kontinuierlich verbessert werden. Die Cluster-Satelliten, einschließlich des eben abgestürzten SALSA, bieten dafür eine ideale Grundlage, da sie identisch gebaut wurden.
Interessant an dieser Mission ist, dass es sich nicht um die Beobachtung des Wiedereintritts eines einzelnen Satelliten handelt. Es werden weitere Folgen, die exakt gleich aussehen. Das bedeutet, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte die Möglichkeit haben werden, ein Experiment unter nahezu identischen Ausgangsbedingungen zu wiederholen. In der Wissenschaft sollte eigentlich jedes Experiment wiederholbar sein, insbesondere durch andere Forscher, um eine Hypothese unabhängig bestätigen zu können. Genau das wird bei der Beobachtung der nachfolgenden Satelliten möglich sein. Bereits im nächsten Jahr wird der zweite dieser Satelliten in die Erdatmosphäre eintreten. Insgesamt befinden sich 4 solcher Satelliten im Orbit. Die letzten 2 werden 2026 in der Atmosphäre verglühen. Für uns wird dies eine Gelegenheit sein, die letzten Anpassungen an unserem Modell vorzunehmen.
So gewinnen die Wissenschaftler wertvolle Erkenntnisse darüber, wie der Zerfall von Satelliten in der Atmosphäre abläuft und vor allem, welche Schäden sie beim Aufprall auf die Erde verursachen können. Diese Daten werden in Zukunft immer wichtiger sein, da die Anzahl an zurückkehrenden Satelliten zunimmt. Laut Digi Shilha verzeichnet man bereits jetzt jede Woche mindestens ein Objekt mit einem Gewicht von über 500 Kilogramm. Solch große Objekte verglühen meist nicht vollständig, sondern ihre Teile erreichen oft die Erdoberfläche. Das gesamte Projekt ROSI hat nicht nur aus der Sicht der Sicherheit der Bewohner auf der Erdoberfläche eine wichtige Bedeutung, sondern auch in Bezug auf den Betrieb von Satelliten in der Umlaufbahn. Um den Weltraummüll, der die Satelliten bedroht, zu minimieren, müssen alte und nicht mehr funktionsfähige Satelliten so schnell wie möglich und kontrolliert aus der Erdumlaufbahn entfernt werden. Das Verständnis des Prozesses, wie alte Satelliten in die Atmosphäre zurückkehren, spielt dabei eine wichtige Rolle. Das war unser heutiges Magazin von Radio Slowakei International. Abdul Ghani Arud am Mischpult und Jurek Pavlovic am Mikrofon danken Ihnen fürs Zuhören und wünschen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Ako modelka s tvárou v novinách. A naozaj ma to už dávno netrápi. Nechcem lesk na PI, na rozprávky neverí. Nehrám sa na dámu, to na mňa neplatí. Stojím pevne na zemi, v tom sa nikdy nezmením. Lepšiu zo mňa nespraví, žiaden make-up na tvári. Neviem, či som krásna, stačí mi, že som šťastná. Aj keď viem, že nie som bezchybná, tak sa neskrývam, ako som priznám. Možno nedokonalá, no tvár už nezmení. Nechcem lesk na pery, s ideálom súperiť. Nehrám sa na dámu, to na mňa neplatí. Stojím pevne na zemi, som sa nikdy nezmením. Lepšiu zo mňa nespraví, žiaden make-up na tvári. Neviem, či som krásna. Stačí mi, že som šťastná, hoci nie som bezchybná. Chcem byť stále rovnaká.
ťažké nájsť si svoju vlastnú tvár. Môžeš byť kým chceš, tak skús byť sebou sám. Chcem len pokoj v duši, vždy vedieť, čo sa sluší. Hoci nie som bezchybná, dobre viem, že nie som bezchybná, ako modelka s tvárou v novinách.